Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Liebe Geschwister, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Titusbrief im 2. Kapitel, die Verse 6 bis 8. Dort schreibt Paulus: Dringe darauf, dass die jungen Männer in jeder Hinsicht Selbstbeherrschung üben. Geh du selbst ihnen mit gutem Beispiel voran. Lehre die Wahrheit aufrichtig und mit Würde, in klaren und überzeugenden Worten. Dann können unsere Gegner uns nichts Schlechtes nachsagen und müssen sich beschämt zurückziehen. Oder ich beziehe mich in meiner Predigt, nutze da eine etwas andere Übersetzung, auch die gute Nachricht, die lese ich auch noch einmal. Entsprechend fordere die jungen Männer auf, in allem besonnen und beherrscht zu sein. Sei du selbst ihnen ein Vorbild im Tun des Guten. Lehre die Wahrheit unverfälscht und mit gebührendem Ernst in gesunden und unanfechtbaren Worten. Dann können unsere Gegner uns nichts Schlechtes nachsagen und müssen sich beschämt zurückziehen. Liebe Geschwister, wir setzen heute unsere Predigtreihe über den Titusbrief fort. Wir befinden uns da immer noch in dem großen Abschnitt, Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Und wir hatten gesehen, dass es in diesem Briefabschnitt um ethische Fragen geht. Dass sich der Apostel in diesem Teil seines Schreibens ethischen Fragestellungen widmet. Oder anders gesagt, Paulus gibt in diesem Abschnitt Unterricht in Sachen Ethik. Er wandte sich hierzu an die einzelnen Personengruppen der kretischen Gemeinde, unterteilt nach Alter und Geschlecht. In den Fraktionen, wie sie sich in der damaligen Gesellschaftsform, dem griechischen Haushalt, vorfanden. Gruppe für Gruppe spricht der Apostel da an, und erteilt ihnen ethische Anweisungen. Und unterweist sie in der Kunst richtiger Lebensführung. Und auch warum der Apostel hier diesen Aufwand trieb, auch das hatten wir gehört. Weil er sich darüber im Klaren war, welche hohe Bedeutung dem Lebenswandel von Christen beikommt. Gerade in Missionssituationen. Und eine solche Missionssituation lag hier auf Kreta vor. Der Titus, sein Mitarbeiter, sollte auf dieser Insel Gemeindegründungsarbeit machen. Die Gemeinden waren noch jung, gerade gegründet und dazu in einem völlig heidnischen Umfeld. Die wenigen Christen, die wurden argwöhnisch beäugt von verschiedenen Seiten. Einmal von der heidnischen Bevölkerung, aber dann auch von der Obrigkeit, von der römischen Verwaltung. Zuletzt aber auch von ihren Gegnern, von denen, die sich Christen nannten, deren Verhalten aber einen anderen Schluss nahelegte. Insbesondere diese Gruppe lauerte darauf, die Christen bei einem Fehlverhalten zu ertappen. Ja, das hätte ihnen Futter gegeben für ihre Auseinandersetzung mit Paulus. Sie hätten ihm sagen können: Siehst du, Paulus, was regst du dich eigentlich auf? Auch die von dir betreuten Gemeinden leben so wie wir. Was stört dich an unserem Verhalten? Guck doch mal in deine Gemeinden. Guck in die Gemeinden von dem Titus. Mit welchem Recht, Paulus, sprichst du uns unseren Glauben ab? Für Paulus war klar, dem Lebenswandel von Christen ist im Gemeindealltag eine hohe Bedeutung beizumessen. Da ist Unterweisung nötig. Christen müssen wissen, wie sie leben sollen. Es ist von höchster Relevanz, wie Christen ihren Alltag gestalten, was sie tun und was sie unterlassen. Denn sie stehen unter Beobachtung, ob sie das nun wollen oder nicht, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Und ihre Lebensführung wirkt sich auf das Ansehen des Evangeliums aus, positiv oder negativ, hemmend oder fördernd. Nicht nur auf Kreta. Beim letzten Mal hatten wir uns mit Anweisungen für jüngere Christinnen beschäftigt. Heute wenden wir uns dem männlichen Gegenstück zu. Heute geht es um junge Männer, die im Glauben an Christus stehen. Als junger Mann dem Evangelium dienen, so lautet heute Morgen unser Thema. Und die erste Anweisung des Apostels lesen wir in Vers 6. Dort sagt er, junge Männer können dem Evangelium dienen, indem sie besonnen und selbstbeherrscht handeln. Ich lese uns nochmal Vers 6. Entsprechend fordere die jungen Männer auf, in allem besonnen und beherrscht zu sein. Die jungen Männer, die Paulus hier vor Augen hat, waren wahrscheinlich im Alter zwischen 18 und 30. Nach oben ist ein bisschen Flexibilität da, also kann auch sein, Männer zwischen 18 und 35. In der griechisch-römischen Kultur erlangten junge Männer mit etwa 18 Jahren, ganz ähnlich wie bei uns, die Volljährigkeit. Als Zeichen wurde dem jungen Mann dabei erstmalig das Oberkleid des erwachsenen Mannes angelegt, die sogenannte Toga Virilis. Das Erwachsenenalter begann für den jungen Mann dabei mit einem bestimmten Ritus, einer gottesdienstähnlichen Opferhandlung. So wird berichtet, dass im alten Rom dieser Übergang jährlich am 17. März gefeiert wurde, zum Fest der Liberalia, der Fruchtbarkeitsgötter Liber und Libera. Dieses Fest wurde jährlich begangen und Jünglingen wurde zu diesem Anlass als Zeichen der Volljährigkeit eben erstmalig diese Männertoga angelegt, dieses Oberkleid. Als Opfer wurden dann auch Honigkuchen, Liber nannte man die, verkauft und verbrannt. Ganz ähnlich wie heute war dieses Fest ein Familienfest, also die Familie des jungen Mannes feierte mit. Die abgelegte Kinderkleidung wurde dann den Hausgöttern gewidmet. Und die weiße Toga des erwachsenen Mannes zeigte nun den Status dieses Mannes als Bürger an. Entsprechend erhielt er die Bürgerrechte. Nach der Zeremonie ging es zur Registratur des Staatsarchivs, zum Tabularium und anschließend von dort zu weiteren Zeremonien im Forum. Und am Abend gab es dann meistens für die Familien und für die Freunde ein großes Essen. Aus dem Knaben war ein Mann geworden, ein vollwertiger Mann, der sich am Leben der römischen Gesellschaft beteiligen konnte. Auch an ihren Gelagen, auch an ihren Ausschweifungen. Davon hatten wir in den vergangenen Wochen einiges gehört. Es war gesellschaftlich akzeptiert, dass diese Gruppe unverheirateter Männer, ja man könnte sagen, sich austobte. Man billigte ihnen zu, dass sie, wie man so sagt, ihre Hörner abschließen. Und Gelegenheit zum Austoben gab es. Da gab es Bordelle, Konkubinen und untreue Ehefrauen. Im Römischen Reich überhaupt und auf Kreta in besonderer Weise herrschte Sittenverfall. Wir hatten auch letztes Mal davon gehört. Die feministische Bewegung der neuen römischen Frau hatte sich ausgewirkt. Auf ganzer Linie trug ihre verderbenbringenden Früchte. Ehefrauen forderten für sich das Recht ein, das traditionell Männern vorbehalten war. Sie suchten außereheliche Abenteuer. Und hierfür waren junge, unverheiratete Männer gut geeignet. Diese jungen Männer soll Titus hier anweisen, besonnen und beherrscht zu sein. Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Im griechischen Grundtext steht hier nur ein Begriff. Die meisten Übersetzungen übersetzen hier mit besonnen sein. Die Gute Nachricht übersetzt mit zwei Begriffen. Besonnen und beherrscht sein. Jedenfalls jetzt in dieser neueren Version. Der griechische Begriff hat eine große Reichweite und kann ganz verschiedene Bedeutungen annehmen. Er kann folgende Verhaltensweisen bezeichnen. Klug, vernünftig sein, vorsichtig sein, besonnen, selbstbeherrscht, gemäßigt, maßvoll, angemessen. In der Grundform bedeutet es so viel wie von gesundem Verstand sein. Ja, es kennzeichnet eine Person, die in der Lage ist, die eigene Freiheit und die eigenen Möglichkeiten durch richtiges Denken zu begrenzen, also Selbstbeherrschung zu üben. Dass jemand im Blick, der in der Lage ist, seine Leidenschaften und seine Begierden zu zügeln, jemand, der freiwillig seine Freiheit zugunsten des Dienstes für Gott einschränkt und der in diesem Dienst seinen gesunden Menschenverstand einsetzt. Klugheit, Vernunft, Vorsicht, Besonnenheit, Selbstbeherrschung, Angemessenheit. Mit diesen Begriffen lässt sich das Verhalten umschreiben, das Paulus von den jungen Männern auf Kreta fordert. Und machen wir uns noch einmal die damalige Situation dieser Männer klar. Führen wir uns vor Augen, in welcher Umgebung sie lebten. Da wird ganz schnell deutlich, all das, was der im Griechisch stehende Begriff hier umschreibt, war für einen jungen Mann dringend erforderlich. Ja, mehr noch, diese Eigenschaften kann jeder junge Mann gut gebrauchen. Denn gerade junge erwachsene Männer haben es da nicht einfach. Das ist auch bei jungen Frauen sicherlich schwierig. Aber auch bei jungen Männern hat diese Phase, gerade die Phase des Erwachsenwerdens, es in sich. Ja, da schießen auf einmal Kräfte ins Kraut. Der Mann empfindet an sich Ungestümtheit, Mut, Freude zur Tat, Willenskraft. Er will sich nicht mehr ohne weiteres einfügen, unterordnen. Ja, es öffnen sich ihm plötzlich ungeahnte Möglichkeiten. Von diesen Möglichkeiten war vorher nicht im Traum. Ja, da war nicht im Traum dran zu denken. Also auf der einen Seite ein wahrnehmbarer Zuwachs an Kraft und Möglichkeit. Bekommt doch der junge Mann mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter, mit Eintritt der Volljährigkeit Kompetenzen. Aber diese kann er nicht immer sinnvoll füllen. Im Gegenteil, manch junger Mann ist damit deutlich überfordert. Nicht selten klafft eine Differenz zwischen dem, was einer kann, was einer darf, und dem, was er auch tatsächlich kann. Zwischen dürfen auf der einen Seite und können auf der anderen Seite. Ja, da hält die emotionale Reifung, wenn wir es mal so nennen wollen, nicht unbedingt mit dem Fähigkeitenzuwachs Schritt, ja, mit dem Kompetenzzuwachs. Der junge Mann ist unerfahren. Ihm mangelt es an Reife. Reife, die eben nur durch Erfahrungen zu gewinnen ist. Er ist nur unzureichend in der Lage, Sachverhalte in rechter Weise zu beurteilen. Er ist noch nicht gefestigt, er ist unstet und damit ist er verführbar. Ja, im Deutschen gibt es den Begriff Grünschnabel. Ja, einer, der erst noch seine Erfahrungen machen muss. Also da liegt regelmäßig eine ungleichmäßige Entwicklung vor. Denken wir an den Führerschein. Heutzutage gibt es den ja schon mit 17 und da gibt es ja die gute Regelung, dass ein Erwachsener ein Jahr mitfahren muss. Aber dennoch, jedes Jahr verunglücken viele junge Männer im Straßenverkehr. Trotz abgelegter Fahrprüfung, trotz Volljährigkeit und trotz amtlich nachgewiesener Fähigkeit zur Führung eines Automobils. Gerade junge Männer. Warum? Nun, es sind Grünschnäbel. Es mangelt ihnen naturgemäß an Erfahrung. Sie überschätzen ihre Fähigkeiten, muten dem Fahrzeug in Kurven Geschwindigkeiten zu, die diese nicht bewältigen können. Überholen an Stellen, an denen ein erfahrener Autofahrer niemals überholen würde. Und sie verlieren ihr Leben, reihenweise. Weil zwischen formaler Kompetenz und Fähigkeiten eine Lücke klafft. Weil sie mit dem, was sie dürfen, noch nicht verantwortungsbewusst umgehen können. Auf Kreta bekam jeder junge Mann mit Eintritt der Volljährigkeit Zugang zum gesellschaftlichen Leben. Da gab es Gelage, Ausschweifungen. Ein junger Mann sah sich demzufolge gerade im Bereich der Reinheit unzähligen Versuchungen gegenüber. Es ergaben sich unzählige Möglichkeiten, Reinheit zu verlieren, zu Fall zu kommen. Ohne die in Vers 6 geforderten Eigenschaften wäre ein junger Mann in einer solchen Gesellschaft rettungslos verloren. Er käme sprichwörtlich unter die Räder, verlöre sich in Ausschweifungen auf sämtlichen Gebieten, geriete in die Sklaverei der Sünde. Und Paulus war sich darüber im Klaren, ein solcher junger Christ wäre als Zeuge für das Evangelium unbrauchbar. Er würde das Evangelium nicht fördern, nein, er würde es im Gegenteil hemmen, er würde es bremsen. Er stünde dem Evangelium mit seinem Lebenswandel im Weg. Und nebenbei nicht nur junge Männer. Kapitel 1, Vers 8 heißt es, er, damit ist der Älteste gemeint, der Gemeindeleiter, soll besonnen sein, gerecht, untadelig und beherrscht. Oder Kapitel 2, Vers 2 sagt Paulus, die älteren Männer fordere auf, nüchtern im Urteil, ehrbar und besonnen zu sein. Oder Kapitel 2, Vers 5, sie, die älteren Christinnen sind da gemeint, müssen als gute Lehrmeisterinnen die jüngeren Frauen dazu anleiten, besonnen und zuchtvoll zu leben. Ja, die Älteren sollen die Jüngeren anleiten, damit ist klar, sowohl die Älteren sollen besonnen und zuchtvoll leben, als auch die Jüngeren, die sollen es lernen. Also jeder Christ auf Kreta musste die unter dem Begriff Besonnenheit zusammengefassten Eigenschaften haben. Jeder stand hier in der Gefahr, unter das Räderwerk der Sünde zu geraten. Aber wohl in besonderer Weise die jungen Männer. Denn von ihnen fordert Paulus, in allem besonnen und beherrscht zu sein. Oder in jeder Hinsicht. In manchen Übersetzungen wird dieses in allem auf die kommende Wendung bezogen. Ja, dann wäre das so zu übersetzen, ebenso ermahne die jungen Männer besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Also in allem, in diesem Fall bezogen auf die Vorbildfunktion des Titus. Aber unsere Übersetzung hier scheint ja zutreffender zu sein. Junge Männer sollen also in allem besonnen und beherrscht sein. Während der Apostel die anderen Personengruppen differenzierter anspricht, fordert er hier von den jungen Männern geradezu pauschal Besonnenheit und Selbstbeherrschung in allen Dingen, in jeglicher Hinsicht. Wie äußert sich nun diese Besonnenheit? Als Beispiel können wir uns an dieser Stelle Davids Umgang mit Saul vor Augen halten. Denken wir an 1. Samuel 24. David war vor Saul in der Flucht. Der war ihm dicht auf den Fersen. Doch unvermittelt ergab sich für David die Gelegenheit, Saul zu töten und somit selbst König zu werden. David hatte sich mit seinen Männern in einer Höhle bei Engedi versteckt. Und da kommt doch Saul in diese Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Um auf die Toilette zu gehen. Dass er in dem Moment sehr, sehr schutzlos war, lässt sich leicht denken. Er war völlig ungeschützt. Für David wäre es ein leichtes gewesen, seinen Feind zu töten. Diesen ganzen Fliehen, Verstecken, Angst haben, ein Ende zu setzen. Endlich auf den Thron zu kommen. Sich seines Feindes zu entledigen. Und die Männer drängen ihn auch. Heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich gebe deinen Feind in deine Hand. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Ja, was heißt das? Stoß ihn nieder, leg ihn um. Aber was tat David? Ließ er sich mitreißen? Gab er seinen Gefühlen nach? Nein, er tat es nicht. Er sagte, der Herr bewahre mich davor, dass ich Hand an meinen Gebieter lege, an den gesalbten König des Herrn. Denn das ist und bleibt er. David wies sogar noch seine Männer zurecht und verbot ihnen, sich an Saul zu vergreifen. Er ließ sich nicht hinreißen, er ließ sich nicht überwältigen, sondern er zeigte Selbstbeherrschung. Ja, er zeigte gesunden Verstand, Er verlor nicht die Kontrolle, sondern er machte Gottes Willen zur Grundlage seines Handelns. Er ließ sich in seinem Handeln durch Gottes Willen begrenzen. Er nahm seine Leidenschaften, seine Wünsche an die Zügel. Er handelte aus der Erkenntnis des Willens Gottes heraus. Also das Erste, was Paulus hier von den jungen Männern auf Kreta fordert, ist Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Die jungen Männer auf Kreta sollten sich in allen Lebensbereichen klug, vernünftig, vorsichtig, besonnen, selbstbeherrscht, gemäßigt, maßvoll, angemessen verhalten. So könnten sie das Evangelium fördern. So könnten sie diese Rettungsbotschaft von der freien Gnade Gottes zum Leuchten bringen. So könnten sie in der heidnischen Umwelt Hörbereitschaft wecken. Ja, Menschen Appetit auf das Evangelium machen. Dafür sorgen, dass sie sich für das Evangelium interessierten. Junge männliche Christen mussten Besonnenheit zeigen, um dem Evangelium zu dienen. Besonnenheit war nötig. Und an dieser Stelle wollen wir fragen, ob sich an dieser Situation etwas verändert hat. Sind die Verhaltensweisen, die hier mit Besonnenheit übersetzt werden, heutzutage überholt? Braucht ein junger Mann heutzutage diese Eigenschaften nicht mehr? Hat sich die Lage entspannt? Ja, ist dieser Ruf nach Besonnenheit in allen Dingen heute unzeitgemäß? Ganz und gar nicht. Denn die Situation junger Männer heute ist mit der damaligen Situation auf Kreta zu vergleichen. Ein junger Mann heute sieht sich denselben Versuchungen gegenüber wie junge Männer damals. Unsere Gesellschaft leidet auch unter einem Sittenverfall. Ein junger Christ von heute sieht sich wie seine Brüder damals unzähligen Versuchungen gegenüber, gerade auf sexuellem Gebiet. Die 68er-Bewegung hat da ganze Arbeit geleistet. Da braucht der junge Mann, der sich nach Christus nennt, Besonnenheit. Er braucht Selbstbeherrschung, Klugheit, Vernunft, Vorsicht und auch Angemessenheit. Wenn diese fehlt, wird er genauso wie seine Brüder damals in den Sündenstrudel geraten und damit die Strahlkraft des Evangeliums schwächen. Der Rettungsbotschaft Gottes, die nach Paulus eben den rechten Lebenswandel hervorbringt. Und so gilt auch heute jungen Männern, die an Christus glauben, diese Aufforderung. Seid besonnen und selbstbeherrscht in allem. Führt euer Leben klug. Lasst euch von eurer Leidenschaft, von euren Begierden nicht unterjochen. Nehmt sie in Zucht. Mäßigt euch, zügelt euch. Seht zu, dass die Pferde nicht mit euch durchgehen. Aber an der Stelle wollen wir fragen, wie denn? Wie kann denn das sein? Wie kann das gehen? Antwort: durch die rettende Gnade Gottes. Oder anders gesagt, durch den Glauben. Denken wir an Titus 2, Verse 11 bis 14. Denn die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden und sie gilt allen Menschen. Sie bringt uns dazu, dass wir dem Ungehorsam gegen Gott den Abschied geben, den Begierden, die uns umstricken, und dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben, als Menschen, die auf die beseligende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und darauf, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Er hat sein Leben für uns gegeben, um uns von aller Schuld zu befreien und sich so ein reines Volk zu schaffen, das nur ihm gehört und alles daran setzt, das Gute zu tun. Hier liegt die Kraft zur Umsetzung sämtlicher ethischen Anweisungen aus Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Ja, man kann sagen, sämtlicher ethischen Anweisungen der Heiligen Schrift. Das Erlösungswerk Christi ist es, das Menschen befähigt, so zu leben, dass es dem Evangelium und Gott selbst zur Ehre gereicht. Paulus nennt in unserem Text noch eine weitere Anweisung für junge Männer. Ich lese uns nochmal die Verse 7 bis 8. Dort schreibt er: Sei du selbst ihnen ein Vorbild im Tun des Guten. Lehre die Wahrheit unverfälscht und mit gebührendem Ernst, in gesunden und unanfechtbaren Worten. Dann können unsere Gegner uns nichts Schlechtes nachsagen und müssen sich beschämt zurückziehen. Als junger Mann dem Evangelium dienen, Punkt 2 heute Morgen, durch einen in Taten wahrnehmbaren Glauben. Paulus gibt den Männern auf Kreta, den jungen Männern, eine weitere Anweisung. Auf den ersten Blick, beim ersten Lesen dieser Verse, könnte man meinen, Paulus ginge es jetzt vornehmlich um Titus. Ja, man könnte denken, Paulus wechselt jetzt die Perspektive. Er wende sich mit seiner Anweisung nun ausschließlich an Titus. Ja, dass er jetzt nicht mehr über junge Männer ja im Allgemeinen spricht. Dass die Anweisung für diese Personengruppe ja auf Vers 6 beschränkt wäre. Diese Deutung ist möglich, aber ich folge ihr hier nicht. Ich meine, dass Paulus auch in den Versen 7 und 8 die jungen Männer der Gemeinde im Blick hat. Ja, auch dann, wenn er in diesen Versen direkt auf Titus Bezug nimmt. Aber der Apostel nimmt hier eben direkt auf Titus Bezug, weil auch er in diese Personengruppe fällt. Der Titus ist auch ein junger Mann. Und das Verständnis wäre demnach folgendes: Paulus fordert Titus auf, mit seinem Lebenswandeln den jungen Männern in der Gemeinde Vorbild zu sein. Vorbild im Tun des Guten. Damit aber fordert er ja gleichzeitig die jungen Männer dazu auf, gute Werke zu tun. Ja, sie sind es, die wie ihr Alters- und Geschlechtsgenosse Titus Gutes tun sollen. Und am Beispiel von Titus veranschaulicht der Apostel im Vers 8 dann, wie das aussehen kann. Ja, wie sieht das aus, Gutes zu tun? Titus sollte mit seinem sichtbaren Lebenswandel als Modell für seine Brüder fungieren. Ja, er sollte ihnen zeigen, wie es geht. Ja, wie ein christlicher Lebenswandel aussieht. Und darum geht es hier. Gutes tun oder wie andere übersetzen, gute Werke, sind hier als Synonym für den Lebenswandel von Christen aufzufassen. Für ein Leben im Glauben. Sie beschreiben die sichtbare Dimension des christlichen Glaubens. Das von außen erkennbare Gute an der Lebensführung eines Christen. Ja, es sind Verhaltensweisen, die aus dem Glauben kommen, die aus dem Vertrauen auf das vollbrachte Erlösungswerk Christi strömen, die Früchte des Glaubens sind. Denken wir an die Aufzählung in Hebräer 11. Da werden uns die herrlichsten Taten von Menschen beschrieben. Menschliche Taten, wie sie bei Gott Anerkennung gefunden haben. Abel brachte Gott ein besseres Opfer dar, aus Glauben. Noah gehorchte Gott und baute die Arche, aus Glauben. Abraham verließ sein Heimatland, aus Glauben. Abraham opferte seinen Sohn, aus Glauben. Moses Eltern versteckten ihren Sohn, obwohl das gefährlich war, aus Glauben. Ja, Mose verließ Ägypten, obwohl er da reich gewesen wäre, alles hätte haben können, aus Glauben. Die Israeliten durchzogen das Rote Meer, aus Glauben. Gläubige erduldeten das Auspeitschen, aus Glauben. Ja, manche ließen sich steinigen, aus Glauben. Wieder und wieder, halt es durch dieses Kapitel, aus Glauben, aus Glauben, aus Glauben. Und es stimmt, was ebenfalls im selben Kapitel im Vers 6 steht: Es ist aber unmöglich, dass Gott an jemand gefallen hat, der ihm nicht vertraut. Und das gilt eben auch von den Taten eines Menschen. Nur Handlungen, nur Taten, nur Werke, die aus dem Glauben herauskommen, finden bei Gott Annahme und sind ihm wohlgefällig. Titus soll nun als Modell für das Tun des Guten dienen. An seinem Lebenswandel, an seiner Lebensführung soll sein Glaube abzulesen sein. Diese Aufgabe, Vorbild zu sein, hat sich Paulus auch selbst wiederholt zugewiesen. Philipper 3, Vers 17 sagt er, haltet euch an mein Vorbild, Brüder und Schwestern, und nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben, wie ihr es an mir seht. Und was er von sich selbst verlangte, das erwartete er eben auch hier von seinen Mitarbeitern, von Timotheus und auch von Titus. Und er freute sich, wenn ganze Gemeinden für andere Christen Vorbild waren. Über die Thessalonicher sagt er, 1. Thessalonicher 1, Vers 6, ihr aber seid unserem Vorbild gefolgt und damit dem Vorbild des Herrn. Obwohl ihr schwere Anfechtungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit der Freude angenommen, die der Geist Gottes schenkt. So seid ihr nun ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und Achaia geworden. Also der Forderung, ein Vorbild für andere zu sein, kann sich kein Christ entziehen. In besonderer Art und Weise trifft diese Forderung aber diejenigen, die in der Gemeinde ein Amt bekleiden, welche die Gemeinde repräsentieren. Ja, Paulus fordert Titus auf, Vorbild zu sein, Vorbild im Tun des Guten. Und nun macht er am konkreten Dienst des Titus fest, wie das aussehen muss. Was nennt er da? Er sagt, lehre die Wahrheit unverfälscht und mit gebührendem Ernst in gesunden und unanfechtbaren Worten. Paulus fordert Titus hier kurz gefasst zu persönlicher und, wenn man so will, fachlicher Integrität auf. Sowohl seine Art zu lehren, als auch der von ihm verkündete Lehrinhalt sollen unangreifbar sein. Beides ist hier vor dem Hintergrund der in den Gemeinden tätigen Irrlehrer zu verstehen. Bei denen lag ja beides im Argen. Da stimmte weder die verkündete Botschaft noch die praktizierte Lebensführung. Und beides hängt ja aufs Engste zusammen. Ja, diese Leute verkündeten nicht das apostolische Evangelium. Sie verkündeten eine Mixtur aus Evangelium und judaistischen Vorschriften, also gesetzlichen Anordnungen. Weiter war diese Lehre von fehlender Distanz zum heidnisch-kretischen Umfeld gekennzeichnet. Und genauso verworren wie ihre Lehre gestaltete sich auch die Lebenspraxis. Ja, Paulus brachte es ja mit einem bekannten philosophischen Schmähruf auf den Punkt. Die Kreter lügen immer, sie sind Raubtiere, liegen auf der faulen Haut und denken nur ans Fressen. Lügen, rauben, faulenzen, fressen. Ja, das waren die Hauptmerkmale ihrer Lebensweise. Zusammengefasst lässt sich sagen, die in den Gemeinden tätigen Irrlehrer waren weder persönlich noch fachlich in Ordnung. In beiden Bereichen waren sie auf dem Holzweg. Und das nicht unschuldig, nein, sie hatten sogar Gefallen daran. Sie wollten sich von Paulus nicht korrigieren lassen. Sie lehnten die Autorität des Apostels ab. Mit ihrer Verhaltensweise waren sie eine große Gefahr für die Gemeinden. In mehrfacher Hinsicht. Einmal eben für die Christen, die sich von ihnen verführen ließen, die standen in der Gefahr, ihr Heil zu verlieren. Aber dann auch für die Mission insgesamt auf Kreta. Ja, für die Wirkkraft des Evangeliums. Einmal im Hinblick auf die Heiden. Ihre Lehre und ihr Wandel konnten eben Heiden davon abhalten, im Evangelium zu glauben. Konnten dazu führen, dass die Heiden nachhaltig genug vom Evangelium hatten. Dass sie für das Evangelium nicht mehr erreichbar waren, weil sie den schlechten Lebenswandel dieser Leute sahen und dachten, das soll eine Rettungsbotschaft sein? Vielen Dank, da bleibe ich lieber bei meinen Göttern. Und eine weitere Gefahr, und die war sehr gefährlich, war die Gefahr im Hinblick auf die römische Obrigkeit. Diese beobachtete Christen ohnehin argwöhnisch. Das Christentum erschien den Machthabern ohnehin suspekt. Viele witterten im christlichen Glauben eine aufrührerische Bewegung. Und wenn Christen dann auch noch in den Verdacht kamen, den Sittenverfall zu fördern, ja, dann könnte sogar die Verkündigung überhaupt verboten werden. Also Paulus fordert Titus auf, sich mit seinem Vorbild, diesem schlechten Vorbild der Irrlehrer entgegenzustellen. Er sollte, anders als diese Lehrer, in Lehrweise und Lehrinhalt untadelig sein. Ja, er sagt ihm, lehre die Wahrheit unverfälscht. Ja, das meint in charakterlicher Reinheit, Rechtschaffenheit oder Sauberkeit. Lehre diese Wahrheit in gebührendem Ernst. Lehre sie in gesunden Worten und in unanfechtbaren Worten. Ja, hier ist der konkrete Inhalt angesprochen. Titus soll sich engstens an die apostolische Botschaft halten, so wie er das Evangelium von Paulus empfangen hat. So wie wir es in der Heiligen Schrift vorfinden. Und warum? Damit, wie es im Vers 8 heißt, die Gegner nichts Schlechtes sagen können. Damit sie sich beschämt zurückziehen müssen. Im griechischen Grundtext ist hier von einem Gegner die Rede. Es ist nicht ganz klar, wer hier gemeint ist. Wahrscheinlich sind an dieser Stelle die Irrlehrer im Blick. Vielleicht auch ein ganz bestimmter, ja einer, der innerhalb der Gemeinden in besonderer Weise als Gegenspieler von Titus aufgetreten ist. Titus Lehrweise und sein Lehrinhalt sollen dazu führen, dass ihn und die Gemeinden kein berechtigter Vorwurf treffen kann. Wichtig ist, Paulus redet hier nicht von rhetorischem Können. Ja, mir ist so, als würde er gerade etwas dagegen sagen. Ja, er spricht von unverfälschtem Lehren der Wahrheit, von würdigem Ernst. Ja, er redet eben gerade nicht von konstruierter Rede. Er redet nicht von Witzchen, nicht von Scherzen. Er redet von würdigem Ernst. Ist das nicht unattraktiv? Nein, Paulus spricht hier nicht von rhetorischem Können. Die entwaffnende Wirkung, von der er hier spricht, ist anderer Natur. Sie kommt aus der engen Bindung an die apostolische Botschaft. Aus der glaubenden Treue, dem vertrauenden Festhalten an dieser einen und einzigen Rettungsbotschaft. Das allein bewirkt nach Paulus hier die Entwaffnung der Gegner. Titus sollte Vorbild sein, Vorbild im Tun des Guten. Und dieses Vorbild, diese Vorbildfunktion konkretisierte sich eben in seinem Dienst durch lehrmäßige Untadeligkeit, eben Untadeligkeit im Hinblick auf die Lehrweise, also wie er das Evangelium verkündet hat, und auf den Lehrinhalt, was er verkündet hat. Aber denken wir daran, in welchem Zusammenhang Paulus das hier sagt. Er sagt es im Rahmen der ethischen Unterweisung für junge Männer. Für junge Männer auf der Insel Kreta, um die geht es hier. Sie bekommen durch die Anweisung an Titus den Auftrag, Gutes zu tun. Auch sie. Nun waren aber die wenigsten dieser Personengruppe in ähnlicher Situation wie Titus. Die wenigsten standen ja im Verkündigungsdienst. Aber die Grundprinzipien ließen sich dennoch übertragen. Auch sie könnten in ihrer Lebensführung Taten des Glaubens zeigen. Ja, Taten des Glaubens. Wir hatten gesehen, dass es außerhalb des Glaubens keine guten Taten gibt. Auch sie konnten mit ihrer Lebensführung nach persönlicher und lehrmäßiger Untadeligkeit streben. In ihrem Berufsleben, in ihrer Familie, in ihrer Nachbarschaft, in der Schule, ja auch in der Gemeinde. Sie waren aufgerufen, Titus nachzuahmen. Und Gleiches gilt natürlich auch noch heute. Auch heute sind junge Männer und mit ihnen alle anderen Christen zu einem solchen Leben aufgerufen. Einem Leben in Reinheit und Klarheit und einem Leben in tiefster Verbundenheit zur apostolischen Botschaft. Aber auch hier gilt alles aus Glauben. nichts in uns selbst. Ein solches Leben können wir nicht selber schaffen. Nur der Herr kann es uns in seiner Gnade schenken. Denken wir noch ein letztes Mal an die großen Heiligen. Denken wir an David, denken wir an Mose. Ja, dieser David, den wir vorhin für seine Besonnenheit aus 1. Samuel 24 bewundert hatten, das war derselbe David, der nur kurze Zeit später in 1. Samuel 25 den törichten Nabal zur Strecke bringen will. Oder es ist derselbe David, der ganz und gar unbesonnen mit Bathseba Ehebruch begeht. Was deutlich werden soll, verzagen wir nicht, wenn wir feststellen, dass in unserem Leben einiges nicht so ist, wie es sein sollte. Das wäre nicht Glaube, das wäre Unglaube. Leben wir im Glauben. Gott gebe uns, dass wir in allem unsere Abhängigkeit von ihm erkennen. Er schenke uns nach seinem Wohlgefallen eine Lebensführung, die zu seiner Ehre gereicht. Amen.